umfänglich ist, aber vielleicht alte Dinge wieder auffrischen wollte. Ich glaube, dass es im Volk Gottes, wenn es Probleme gibt, diese Probleme nicht irgendwo beim Hochrechnen entstehen, beim geistlichen Hochrechnen oder bei den schwierigen Angelegenheiten, sondern dass sie meistens im ABC, das heißt in den ganz einfachen, elementaren Grundlagen geschehen. Und wenn wir uns fragen, warum heute Gottes Volk so da niederliegt, dann ist das vielleicht darum, weil man meint, eben mit diesen Grundlagen des christlichen Glaubens nichts mehr anfangen zu können. Wie zum Beispiel das Thema Buße, Glaube oder eben Sünde. Wir haben uns in der ersten Stunde damit befasst, was ist Sünde und was ist Sünde nicht. Gestern Abend haben wir über die Fallen der Sünde gesprochen und wie die Sünde einfach das Mittel ist, das der Teufel auf uns anwenden will, um uns zu Fall zu bringen. Und heute wollen wir uns noch einige abschließende Fragen stellen. Zum Beispiel, warum gibt es im Volk Gottes so wenig Sieg über Sünde? Warum? Es kann sicher nicht am Herrn liegen, denn der hat für uns den Sieg errungen. Wir wissen, dass wir vom Herrn von der Sünde losgekauft worden sind. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wie wir noch sehen werden. Also an Gott kann es nicht liegen. Es muss am Volk Gottes liegen. Vielleicht kommt es daher, dass im Volk Gottes so wenig Sieg über die Sünde gelebt wird, weil man einfach Gott vernachlässigt. Weil man die Bibel vernachlässigt, das Gebet vernachlässigt, die Gemeinschaft mit der Familie Gottes vernachlässigt, weil man so ganz langsam, wie wir es gestern auch gesehen haben, in eine Lauheit hineingerät. Wenn die Sünde im Leben eines Gläubigen überhand nimmt, dann ist das nicht, weil der Sieg Jesu über die Sünde nicht ausreichen würde, sondern weil man einfach nicht in diesen Dingen lebt. So wie Benedikt uns das auch weitergibt in Bezug auf das Buch Josua. Wir haben den Sieg, wir haben die Verheißung, das Land ist uns, der Sieg ist unser, aber wir müssen das Land einnehmen. Wir müssen in diesem Land leben und die Feinde, die in diesem Land der Verheißungen Gottes sind, bekämpfen und besiegen. Nun, wie sieht es aus in unserem Gebetsleben? Ist es nicht so, dass der Teufel immer wieder versucht, wenn wir beten, uns vom Gebet abzulenken? Dass er versucht, andere Gedanken in unsere Köpfe einzuschleusen? Ist es nicht so, dass geistliche Lauheit immer damit beginnt, dass wir das Gebet vernachlässigen? Dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn vernachlässigen? Dass wir keine gute Beziehung mehr zu ihm haben? Dass wir ihm nicht mehr alles sagen können? Dass wir viel lieber uns Zeit nehmen für andere Sachen? Dass wir die Bibel vernachlässigen? Dass wir das Studium des Wortes Gottes vernachlässigen? Dass unser Hang zum Wort Gottes nicht mehr dasselbe ist wie früher? Oder ist es so, dass wir anfangen, unsere Versammlungsstunden zu säumen? Dass wir beginnen, ganz langsam aber sicher die Gebetsstunde nicht mehr zu besuchen? Das ist immer die erste Gemeindestunde, die man vernachlässigt, die Gebetsstunde. Und dementsprechend sieht es dann auch in unseren Gebetsstunden aus. Wenn der treue Überrest da ist, von der Versammlung, um heilige Hände aufzuheben und alle anderen haben irgend sonst etwas zu tun. Da müssen wir einfach kompromisslos den Weg mit dem Herrn gehen. Dürfen wir nicht machen. Das ist der Anfang der Sünde in unserem Leben, wenn wir diese Dinge vernachlässigen. Oder dass man Sünde zu sehr in der Welt unserer Gedanken nährt. Dass man Sünde nährt in unseren Köpfen. Wir können es nicht vermeiden, dass Sünde in unseren Gedanken uns anficht. Das ist unmöglich. Ein jeder von uns hat Mühe mit seinen Gedanken, weil dort der Teufel immer wieder versucht, seine Nester zu bauen, seine Eier zu legen und seine Brut dann in uns zu zeugen. Wir müssen aufpassen auf unsere Gedanken. Paulus sagt dem Timotheus, habe Acht auf dich selbst. Pass auf, was da mit dir passiert. Und wir müssen in diesen Punkten aufpassen. Wir können nicht vermeiden, dass sündige Gedanken in unsere Köpfe hineinkommen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Gedanken nicht nähren. Ihnen nicht den nötigen Raum geben. Dem Teufel nicht den nötigen Raum geben, den er braucht, um seine Arbeit in uns zu tun. Wir müssen merken, wenn der Teufel in unsere Köpfe hineinredet. Wir müssen die Stimme des Satans von der Stimme Gottes zu unterscheiden vermögen. Und es gibt viele Gläubige, die Stimme des Teufels dann für die Stimme Gottes nehmen, weil der Teufel uns im Namen des Herrn Jesus seine Lügen auftischen will. Wenn er zum Beispiel sagt, da, schau an, du kannst nichts, das ist doch so, schau mal, was du da wieder getan hast. Und im Namen der Wahrheit und der Wirklichkeit will er uns seine Lügen einreden. Und um dieses geistliche Unterscheidungsvermögen zu besitzen, müssen wir im Gebet und im Lesen der Bibel, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, genährt und gewachsen sein. Wir müssen versuchen, die Löcher in unserem Leben, in unserem Innenleben zuzustopfen. Was könnten diese Löcher sein, diese Risse, die da in unserer Seele sind? Das kann zum Beispiel ein Mangel an Vertrauen sein. Es ist häufig so, dass wir als junge Christen, die sagen, wir sind Gläubige, wir nennen uns Gläubige, es ist manchmal eine Riesenanmaßung, wenn wir uns Gläubige nennen. Bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig. Und genau wir Gläubige, wir sündigen oft einfach an Mangel an Glauben, an Vertrauen, an einfachem kindlichem Vertrauen. Wenn wir es Gott nicht zutrauen, dass er in unserem Leben wirkt, dass er uns durchträgt und dann manchmal in ein richtiges Unvertrauen oder Mangel an Vertrauen fallen. Manchmal ist der Grund auch einfach Faulheit, ein unordentliches Leben, dass viele junge Leute keine richtige Ordnung in ihr Leben hineinbringen, dass sie sich leiten lassen von ihren Gefühlen und von ihren Emotionen und sich dann so richtig hinreißen lassen zu richtiger Faulheit. Andere haben das Handtuch geworfen und sind völlig resigniert. Andere haben sich der Rebellion hingegeben. Die wollen keinerlei geistliche Autorität über ihr Leben akzeptieren. Die wollen keine älteren Geschwister, keine ältesten Gemeindeleiter, keine geistlichen Eltern, keinen geistlichen Vater, keine geistliche Mutter als Autorität akzeptieren und versuchen so ihr Leben selbst im Eigenwillen und in völliger Einsamkeit, geistlicher Einsamkeit zu führen. Das sind alles Dinge, die uns unweigerlich mit der Zeit dann in ein Leben der Niederlage hineinbringen. Oft mangelt es im Leben der Gläubigen einfach an Demut. Oft mangelt es einfach an der Unbereitschaft, sich zu beugen vor dem Herrn, wie wir gestern schon gesagt haben. Viele leben ein Leben völliger Selbstgenügsamkeit. Sie sind einfach selbstzufrieden. Man hat die Bibel, man hat sich bekehrt, man hat die Gewissheit des ewigen Lebens. Und irgendwie ist man einfach so zufrieden. Und selbstgenügsam, keine geistlichen Ziele mehr, keine Herausforderung mehr, kein Wunsch mehr weiterzugehen, zu wachsen mit dem Herrn. Manchmal ist es einfach Stolz, der uns hindert. Ganz einfach Stolz. Es gibt solche, die in der Welt es zu nichts gebracht haben und dann versuchen sie es im geistlichen Bereich nachzuholen. Und dort irgendwie sich selbst zu profilieren, sich selbst herauszustellen als irgendjemand, der etwas gelten will. Geltungsdrang, Ehrsucht, Ehrgeiz. Das geistliche Ich im geistlichen Bereich irgendwie zu polieren. Und solche Dinge bringen uns unweigerlich in ein Leben der Niederlage, der geistlichen Niederlage. Und wir müssen uns wirklich überlegen, warum es heute im Volk Gottes so düster ausschaut. Es sieht wirklich nicht gut aus. Liebe Geschwister, wenn wir hier beieinander sind, in dieser Freizeit, dann heißt das, dass wir uns zurüsten lassen wollen. Zu einem Dienst, wenn der Herr ihn uns einmal anvertraut, der wirklich gesegnet sein kann. Wir wollen uns zurüsten lassen, damit wir in unseren Gemeinden Werkzeuge sein dürfen. Werkzeuge des Guten. Dass der Herr Brüdern und Schwestern zurüsten kann, die wirklich vor ihm stehen und die sich nicht hinreißen lassen in diesem Sog der Lauheit, der Mittelmäßigkeit, in diesem Sog der Selbstverwirklichung, der geistlichen Selbstverwirklichung, sondern die wirklich Gottes Diener sein wollen. Wenn wir hier 40 Geschwister sind und ein jeder von uns dieses Anliegen hat, dann wird der Herr dich einmal gebrauchen können in seinem Reich. Dann wird der Herr dich zurüsten und du wirst ein Werkzeug sein dürfen in seinen Händen zum Wohl des Volkes Gottes und nicht zu dessen Zerstörung. Wie geht man mit der Sünde um? Ist die nächste Frage. Wie geht man mit der Sünde um? Da wollen wir lesen, denn die bekannte Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. 1. Johannes 1, 6 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie geht man mit der Sünde um? Ganz einfach, man sieht ein, dass Sünde da ist. Man bekennt die Sünde. Man gibt es zu. Man gibt es zu. Man wandelt, wie es hier steht, im Licht, wie er im Lichte ist. Wandeln im Lichte Gottes heißt nichts anderes als sich alle Zeit von diesem Licht anstrahlen zu lassen, es wirken zu lassen in eigenen Herzen und diesem Licht zu erlauben, unsere dunklen Seiten zu erleuchten. Diesem Licht zu erlauben, alles einfach aufzuzeigen, was da in unserem Herzen noch irgendwo finster ist. In diesem Lichte muss man wandeln, das heißt, immerfort, unablässig, jeden Moment. Und wenn dieses Licht uns irgendwo einen dunklen Schatten zeigt, sollen wir diese dunklen Schatten immerfort, unablässig vor den Herrn bringen und ihm diese Dinge bekennen. Das ist der große Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen, weil der Ungläubige, er wandelt in der Finsternis. Er wandelt im Dunkeln. Das Dunkel ist sein Lebensbereich. Es ist das Wasser, wo der Fisch sich drin bewegt. Finsternis. Er erlaubt dem Lichte Gottes nicht, in sein Herz einzudringen. Und er wandelt jeden Tag in der Finsternis. Im Dunkeln der Sünde. Im Dunkeln seines sündigen Lebens. Hingegen ein Christ wandelt im Licht. Und es ist natürlich doch schon so, wenn man im Lichte wandelt, dass man dann Dunkelheit viel eher als etwas Lästiges empfindet. Es ist ja so, wenn einer blind ist und auf einmal sehend wird, dann wird ihm das Licht einfach zu viel und er kann es nicht ertragen. Aber wenn man sich an das Licht gewöhnt ist, so wie wir, die wir sehen, dann empfinden wir Licht als etwas Angenehmes und Finsternis als etwas Unangenehmes. Wenn jemand in der Finsternis wandelt und sich so an die Finsternis gewöhnt, dann kann er das Licht nicht in sein Leben hineinlassen. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, Dann werden wir Gemeinschaft haben miteinander und das Blut seines Sohnes wird uns reinigen von aller Sünde. Dann werden wir Sünde bekennen, Sünde ablegen, wie auch im Sprüche 28, Vers 13 steht. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Wer seine Übertretungen verbirgt in der Finsternis seines Herzens, der wird kein Gelingen haben. Es braucht also eine totale Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit sich selbst und Gott gegenüber und dann ein einfaches Bekennen dieser Sünde. Sünde wird bekannt und aufgrund des Blutes Christi vergeben. Wir wollen noch Psalm 51 aufschlagen und uns ein Beispiel eines solchen Bekenntnisses anschauen. Psalm 51, ein Bußpsalm von David. Es ist ganz interessant, diesen Psalm einmal näher unter die Lupe zu nehmen, um zu betrachten, was denn eigentlich ein Sündenbekenntnis ist. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlehren. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. In den ersten 7 Versen sehen wir, wie David seine Sünde bekennt. Wie er sich darunter beugt und wie er sagt, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Daran hat Gott Freude, wenn ein Sünder seine Sünde einsieht und sich beugt und sie ihm bekennt. Der Jesus hat das Gleichnis erzählt von Pharisäer und vom Sünder, die beide in den Tempel gingen, um zu beten. Und der eine sagte, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder da. Und der andere hat an seine Brust geschlagen und hat gesagt, o Herr, sei mir elendem Sünder gnädig. Und er hat gesagt, der andere, der zweite, er ging gerechtfertigt nach Hause. Und der erste, der keine Ahnung hatte von Sünde, eben nicht. Wir müssen es lernen, so vor den Herrn zu treten und unsere Sünden vor ihm zu bekennen. Wir müssen wissen, dass wir gegen Gott sündigen, dass wir ihn beleidigt haben, wenn wir etwas getan haben, was er nicht will, was seinen Geboten nicht entspricht, dass wir das getan haben, was böse ist in seinen Augen und dass wir in unserem Innern wahr und ehrlich werden. Es ist eine große Not, auch heute im Volk Gottes, dass so wenig Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit da ist. Dass man immer versucht, sich herauszureden aus den Problemen. Dass man versucht, die Dinge durch Dialektik in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das kann natürlich jeder. Das kann jeder. Ich habe einmal geredet mit einem Mörder, der jemanden umgebracht hatte mit einem Messer. Und haben gesagt, siehst du ein, dass du ein Sünder bist? Er sagt, ich habe nie gesündigt in meinem Leben. Weil wir Menschen echte Künstler sind, auch unsere ärgsten Missetaten zu rechtfertigen und irgendwelche tausend Gründe zu suchen, warum wir dieses genau in diesem Moment gemacht machen mussten und. Wir sollen einfach vor dem Herrn hintreten und alle diese selbst gebastelten Abwehrmechanismen aufgeben und uns einfach beugen vor ihm und sagen, Herr Jesus, das war Sünde. Amen. Und nicht und. Meistens sind unsere Bekenntnisse so, Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wenn ich gesündigt habe. Falls ich gesündigt habe, aber das ist nicht ganz sicher, dass ich gesündigt habe. Aber wenn ich gesündigt habe, dann bitte ich dir um Vergebung. Und das Und, was dann folgt, ist dann die Entschuldigung, warum wir halt gerade solche Dinge machten und warum wir das nicht so als Sünde empfinden sollten. Das ist, wir sollen einfach vor dem Herrn hintreten, wie hier David. Wir sollen uns selbst rücksichtslos richten im Angesicht des Herrn. Wer sich selbst vor dem Angesicht Gottes verurteilt, wer seine eigene Sünde verurteilt, wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet werden. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit, auch wenn es um die eigene Sünde geht. Wir sind häufig so, dass wir mit den Sünden anderer unheimlich scharf sind. Wenn wir über andere Christen reden und über ihr Fehlen, lehrmäßig oder persönlich oder im Wandel, oder wenn wir über sie reden, wie sie umgehen in ihrem Zeugnis oder in ihrer Arbeit, da sind wir so schnell dabei, das Ganze zu verurteilen. Wenn es um uns selbst geht, haben wir unerhörte Mühe, zuzugeben, dass ich Sünde, Herr, vergib. Punkt. Dann geht es aber weiter, Vers 8. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und dein Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Das müssen wir heute nicht mehr beten, weil der Heilige Geist heute bleibend in uns wohnt. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils, und mit deinem willigen Geiste stütze mich. Nachdem er die Sünde bekannt hatte, bekennt David seinen Wunsch, wieder die Freude seines Heils in seinem Herzen zu spüren. Und das gehört auch zu Sündenbekenntnis. Nicht, dass wir dann meinen, wir müssen mindestens 2, 3, 4 Wochen lang nur weinen und vor dem Herrn jammern, sondern dass, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, dass wir Gott bitten können, dass er uns Fröhlichkeit und die Freude an seinem Heil wieder spüren lässt. Und das ist so bei dem Herrn. Wenn eine Sünde einmal bekannt ist, wenn sie vor dem Herrn gerichtet ist, vor seinem Angesicht, dann ist diese Freude augenblicklich möglich. Und wenn man bedenkt, wie groß die Sünde Davids war, dann ist das wirklich eine Ermutigung, wenn wir nach dem Bekenntnis einer Sünde auch den Wunsch nach Freude und der Freude am Heil dem Herrn sagen dürfen. Es ist ganz wichtig, dass wir da nicht meinen, wir müssen abbüßen, unsere Sünden 3, 4 Wochen lang totale Traurigkeit und auf katholische Weise irgendwie traurig sein und weiß nicht, was noch alles machen. Oder es gibt auch solche, die können sich selbst die Sünde nicht vergeben. Die bitten Gott um Vergebung, aber sie können sich selbst nicht vergeben. Die sind so zermürbt und so traurig, dass sie sich selbst nicht vergeben. Und das ist ungeistlich. Wenn Gott uns unsere Sünden vergibt, dann sollen wir auch uns selbst unsere Sünden vergeben. Und diese Freude und die Fröhlichkeit und die Freude der Vergebung wirklich vom Herrn annehmen. Dann geht es weiter, Vers 13. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Hier geht es wieder um Dienst. Wenn man Sünde bekannt hat und wenn man vor den Herrn getreten ist, dann wird uns der Herr auch wieder irgendeine Aufgabe anvertrauen in seinem Reich. Dann werden wir nützlich werden für ihn wieder. Wenn wir sündigen, heißt das nicht, dass Gott uns im Dienst für alle Zeit und Ewigkeit ausschließt. Das war ja genau der Punkt bei Petrus. Er hatte den Herrn 3-mal verleugnet. Und er hat dreimal öffentlich gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, sogar mit einem Fluche hat er dieses Bekenntnis besiegelt. Und als der Herr ihm in die Augen blickte, sagte er ihm, hast du mich lieb? Und da war Petrus wirklich traurig, weil er irgendwie einfach doch das Gefühl hatte, er könne bei den Aposteln nicht mehr dabei sein. Er hatte die Angst, seinen Dienst wirklich verwirkt zu haben. Aber der Jesus hat ihm wieder eine Aufgabe gegeben. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und wenn Sünde in Ordnung gebracht wird, dann gibt Gott uns wieder etwas zu tun in seinem Reich. Und er lässt uns nützlich, er lässt uns arbeiten in seinem Reich. Vers 15. Herr, tu meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkündigen. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Sünde sollte auf diese Weise bekannt werden. Und wenn wir auf diese Weise unsere Sünden vor Gott bekennen, dann werden wir das tun, was in Epheser 5 geschrieben steht. Epheser 5, Vers 13. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Werke bloßstellen, offenbar machen, im Lichte wandeln, heißt Sünden auf diese Art und Weise zu bekennen. Wo der Herr in unserem Leben mit seinem Licht dunkle Schatten, dunkle Seiten aufdeckt, mit Freimütigkeit vor den Herrn zu treten und es ihm bekennen. Offenbar machen. Bloßstellen vor dem Angesicht Gottes und ablegen. Bekennen. Jakobus 5, Vers 16 haben wir eine Stelle. Wo steht, bekennet denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Hier haben wir eine Stelle, die uns darauf hinweist, dass wir auch einander als Geschwister unsere Vergehungen bekennen können. Und es ist manchmal eine große Hilfe in unserem Leben, wenn man einfach einmal mit jemandem, der unser Vertrauen genießt, über gewisse dunkle Seiten unseres Lebens reden können und dann miteinander beten können. Es ist so, dass viele Christen ihre Lasten alleine herumtragen und daran fast ersticken. Vielleicht, weil sie sich schämen, mit jemandem zu reden oder weil sie niemanden kennen, mit dem sie sprechen könnten. Weil sie keine geistlichen Väter und keine geistlichen Mütter haben, keine echten christlichen Freunde. Und wenn man ganz alleine so riesen Lasten herumtragen muss, dann kann der Teufel diese Dinge echt in unserem Leben zu seinen Zwecken missbrauchen. Aber wenn man das Vertrauen hat zu reifen Geschwistern, zu Vätern, zu Müttern oder zu Freunden in Christus, und wenn man so ganz offen miteinander reden kann, das ist etwas unerhört Wichtiges und etwas unerhört Gutes. Ich glaube, dass jeder von uns jemanden braucht in seinem Leben. Einen Freund, einen Vater, eine Mutter in Christo, mit dem man ganz offen über alles reden kann. Es ist ein unerhörter Sieg. Wenn man miteinander beten kann, miteinander Dinge vor den Herrn bringen kann und wenn man auch miteinander sich beugen kann vor dem Herrn Und das ist eine andere Armut heutzutage im Volk Gottes, dass man einfach zu niemandem mehr Vertrauen hat oder Vertrauen haben kann. Und dass man das Gefühl hat, man müsse alle Lasten allein herumtragen. Wir sollten wirklich beten für Freunde, echte Freunde. Und Freundschaften aufbauen, christliche Freundschaften, wo man einander ganz und völlig vertrauen kann. Wenn junge Geschwister da sind, möchte ich sagen, dass wie unheimlich wichtig es ist, geistliche Väter zu suchen oder geistliche Mütter zu suchen. Jemandem, mit dem man ein ungetrübtes, vertrauensvolles Verhältnis haben kann und dem man auch alles sagen kann. Alles. Es ist ganz wichtig auch in Bezug auf unsere Vergangenheit, dass wir als Christen jemanden kennen, dem wir unsere ganze Vergangenheit einmal erzählen können. Alles, was da so gelaufen und gegangen ist in unserem Leben. Und nichts da ist, das man nur für sich allein behält, sondern jemandem, dem man alles, aber wirklich alles sagen kann. Wie befreiend ist das? Und wie arm sind wir doch, wenn wir als Christen zusammenkommen, zusammen eine Stunde verbringen und dann guten Abend, bis zum nächsten Mal und dann hört alles auf. Man kann solche tiefen Beziehungen nicht mit allen Christen haben. Das ist auch nicht möglich. Aber jeder von uns sollte mindestens einen haben, dem man alles sagen kann. Bekennet einander die Vergebung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was ist das für eine Hilfe? Dann, nächster Punkt, Hebräer 9, Vers 14. Wir müssen ein völliges Vertrauen auf das Blut Jesu Christo, Jesus Christo, Jesu Christo. Danke. Wir müssen unser Vertrauen auf das Blut Jesu setzen. Und zwar total. Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Wie viel mehr? Wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann werden wir immer wieder zweifeln, ob jetzt unsere Sünden auch wirklich vergeben sind oder nicht. Und dann wird der Satan alte Sünden immer wieder ins Gedächtnis rufen und uns sagen, dass diese Dinge noch nicht ganz bereinigt sind und wird uns plagen. Wenn wir aber sehen, dass das Blut Christi unser Gewissen völlig gereinigt hat von den toten Werken, und zwar so gereinigt hat, dass wir dem lebendigen Gott dienen können, um dem lebendigen Gott zu dienen, wenn wir das sehen, dann wird unser Herz voll Freude sein. Dann werden wir merken, dass wir jetzt Gott dienen können, dass unsere Sünden kein Hindernis mehr sind, Gott wirklich zu dienen und nützlich zu sein für ihn. Wir sehen das auch im Vers 26. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Wenn unsere Sünde nicht abgeschafft wäre, dann müsste Christus oft leiden. Jetzt aber hat er einmal gelitten für unsere Sünden und das heißt, dass sein einmaliges Leiden völlig ausreicht, um unsere Sünden zu tilgen, zu sühnen, wegzunehmen, abzuschaffen. Kapitel 10, Vers 4. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Dann Vers 12. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer dar vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre Sinne schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde. Eben gerade das einmalige Werk Christi, das einmal dargebrachte Werk Christi, ist völlig ausreichend, um alle unsere Sünden, um unsere ganze Sünde zu sühnen, wegzunehmen. Eben gerade weil der Herr nur einmal für uns gestorben ist, weil es nicht nötig war, dass der Herr Jesus mehrere Mal kommen musste und leiden musste und sterben musste. Darum können wir vollkommen gewiss sein, dass unsere Sünden getilgt sind, gesühnt sind, dass von Gottes Seite her die Sünde nicht mehr ein Problem ist. Und dass wir mit unseren Sünden zu Gott kommen können, mit Freimütigkeit und völliges Vertrauen auf das Blut Jesu Christi setzen dürfen. Und wie frei macht uns doch das? Wie schön ist das doch, als Kinder Gottes solche Gewissheit zu haben. Die Sünde ist kein Problem mehr für Gott. Die Sünde ist lediglich noch ein Problem für uns. Dass wir lernen müssen, sie zu bekennen und sie abzulegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in diesem Vertrauen nie versagen. Und es gibt auch Christen, die beschäftigen sich viel zu sehr mit der eigenen Sünde. Man kann immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite kann man unempfindlich sein und auf der anderen Seite überempfindlich. Und darum habe ich gestern auch gesagt, wichtig ist, dass wir nüchtern sind, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen, ablegen und dann ein völliges Vertrauen auf den Herrn setzen. Es gibt noch einen letzten Punkt, das ist Wiedergutmachung. 3. Mose 5 haben wir dieses Prinzip. 3. Mose 5 von Vers 20 bis Vers 24. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Wenn jemand sündigt und Untreue wider den Herrn begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab und er schwört falsch über irgendetwas, was von allem, was ein Mensch tun mag, sich darin zu versündigen, so soll es geschehen, wenn er gesündigt und sich verschuldet hat, dass er zurückerstatte das Geraubte, dass er geraubt oder das Erpresste, das er erpresst hat, oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden war, oder das Verlorene, das er gefunden hat, oder alles, worüber er falsch geschworen hat, und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und dessen Fünftel darüber hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tage seines Schuldopfers. Es gibt in der Bibel ein Prinzip der Wiedergutmachung. Und gerade wenn es um materielle Dinge geht, wenn man gestohlen oder irgendjemanden übervorteilt hat. Wir müssen unsere Sünden vor Gott bekennen. Aber es gibt gewisse Sünden, die muss man auch mit Menschen in Ordnung bringen. Und gerade wenn es um materielle Dinge geht. Ich glaube nicht, dass wir jeden bösen Gedanken, den wir haben, gegenüber unseren Geschwistern, den Betreffenden auch sofort bekennen sollen. Das glaube ich nicht. Weil es geschieht manchmal im Volk Gottes, dass einer kommt und sagt, ich habe das und das über dich gedacht und dann beginnt das Problem. Wir sollen nicht Probleme kreieren auf diese Art und Weise, sondern wir sollen uns gut überlegen, ob wir es nicht einfach vor dem Herrn ablegen sollen und dann vergessen sollen, oder ob es wirklich etwas ist, was wir unserem Nächsten bekennen sollen. Wenn es wie in diesen Fällen um materielle Dinge geht oder um irgendwelche Sachen, wo wir unseren Nächsten echt geschädigt haben, dann sollen wir es bekennen. Wenn wir zum Beispiel über unseren Nächsten schlecht geredet haben, wenn wir ihn verunglimpft haben oder wenn wir ihn in ein schlechtes Licht gestellt haben vor anderen, wenn wir seinen Ruf als Christ oder als Diener Gottes irgendwie befleckt haben durch falsches, ungerechtes Reden, dann sollen wir das in Ordnung bringen. Wenn wir unseren Nächsten geschadet haben durch Wort oder Tat, dann sollen wir es wieder gut machen. Oder wenn wir in unserem Leben ein echtes Problem mit jemandem haben, das eine ganz verzwickte Sache wird, von dem man nicht frei wird, das kann Hass sein, oder es kann auch manchmal Eifersucht sein, oder Neid, oder was es irgend auch ist, dann kann es gut sein, wenn man mit dem Betreffenden darüber redet. Aber nicht in jedem Fall. Man soll sich wirklich vom Herrn führen lassen. Und ein Christ, der im Lichte wandeln will, der wird auch Weisheit empfangen vom Herrn, ob man jetzt reden soll oder nicht mit einem betreffenden Menschen. Es gibt gewisse Umstände, wo das Reden völlig unnötig ist. Völlig unnötig. Wo man es vor dem Herrn bekennen muss und ablegen muss und vergessen muss. Es gibt andere Situationen, wo es nötig sein könnte. Da kann guter Rat von reifen Geschwistern dann sehr behilflich sein, wenn man sich irgendjemandem gegenüber öffnet und unser Problem bekennt. Rat sucht und dann wird Gott auch einen Ausweg schenken aus solchen Situationen. Der Teufel will uns immer wieder in solche Fallen hineinfangen und uns damit verstricken. Wir wollen jetzt Pause machen und wollen uns dann in der zweiten Stunde mit einem ermunternden Thema dann noch erfreuen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass diese einfachen Gedanken über Sünde, dass sie uns helfen können, uns neu wieder über dieses Thema nachzudenken. Und dass wir uns immer wieder vergewissern, dass in unserem Leben, wenn dunkle Seiten da sind, dass wir sie in Ordnung bringen. Vor dem Herrn und vor den Menschen. In dieser Stunde über den Philipperbrief einiges weiter sagen und hören. Und wir wollen uns überlegen, wie wir unser Leben hier auf Erden mit Gewinn leben können. Und lesen Philipper 1, Vers 12 und folgende. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christo offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Bande viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Wir wissen, dass Paulus zur Zeit der Abfassung dieses Briefes im Gefängnis war, in Rom, und dass seine äußeren Umstände nicht gerade günstig waren zur Förderung des Evangeliums. Und trotzdem konnte er sagen, dass seine Umstände, seine persönlichen Umstände, Vers 12, zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Ich glaube, dass wir diesen Vers uns zu darauf achten, dass alles, was uns geschieht, zur Förderung des Evangeliums gereicht. Alles, was uns geschieht. Auch üble Umstände, auch widerwärtige Umstände, auch persönliche Umstände, die manchmal in unserem Leben sich ergeben, die an und für sich mit der Förderung des Evangeliums nichts zu tun haben. Ich denke, wenn man im Gefängnis ist, in einer Zelle drin, vielleicht 2x2 Meter, und vielleicht nur einige wenige Besuche haben kann, dass solche Umstände nicht unbedingt zur Förderung des Evangeliums nützlich sind. Und trotzdem im Leben des Apostels Paulus kriegt er es hin, dass auch diese üblen Umstände für das Evangelium förderlich waren. Und ich glaube, das ist eines unserer Lebensziele, die wir uns stecken sollten. Lebensziele. Ich möchte, dass in meinem Leben meine Umstände, mein Leben zur Förderung des Evangeliums gereicht. Paulus redet im Vers 13 von seinen Banden in Christo. Das sind Ketten. Und es ist doch auch in unserem Leben so, auch wenn wir nicht im Gefängnis sind, um Christi willen, dass manchmal Umstände sich ergeben, die sich wie Ketten auswirken in unserem Leben, die wirklich hinderlich sind. Man kettet ja einen Menschen an, um ihn nicht mehr frei herumlaufen zu lassen. Man kettet einen Menschen an, wenn man will, dass ihm seine Freiheit genommen wird. Nun, in unserem Leben gibt es manchmal auch Umstände, die wie Ketten ausschauen. Situationen, die sich ergeben, die man nicht gewollt hat, die man nicht gesucht hat, für die man nicht gebetet hat, die aber einfach so geschehen in unserem Leben, die von der Regierung Gottes so gewirkt wurden auf eine unerklärliche und für uns manchmal unverständliche Art und Weise. Und das Wichtige ist, wenn wir unser Leben mit Gewinn leben wollen, dass wir diese Umstände, diese Ketten, diese persönlichen Situationen immer so einrichten in unserem Leben, dass sie um jeden Preis dem Evangelium zur Förderung dienen. Und wir sehen, in welcher Art und Weise das im Leben des Paulus geschehen ist. Seine Banden in Christus sind offenbar geworden im ganzen Prätorium. Und die meisten der Brüder haben durch seine Bande viel mehr Mut gefasst, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Und das war natürlich eine Förderung des Evangeliums, dass er Geschwister ermutigen konnte, das Wort Gottes weiterzusagen, ohne Furcht, gerade in seinen persönlichen Umständen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, ein Lebensziel. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Wenn wir unser Leben mit Gewinn leben wollen, dann heißt das nicht, dass wir ein Leben ohne Ketten, ohne Banden, dass wir ein Leben ohne widerwärtige Umstände haben werden, dass wir ein einfaches Leben haben werden, sondern ein Leben mit Gewinn heißt, dass wir diese Umstände, diese Ketten, diese Situationen so einrichten, dass sie für andere, für unsere Geschwister zur Förderung und für das Evangelium zur Förderung dienen. Das kann nur der Glaube so einrichten. Und vor allem, wenn wir dann noch bedenken, dass sogar Geschwister gab in der Nähe von Paulus, die versuchten, ihn zu entmutigen. Lesen wir noch Vers 15. Etliche zwar predigen Christum auch aus Neid und Streit, etliche aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin. Jene aus Streitsucht verkündigen Christum nicht lauter, indem sie meinen Banden Trübsal zu erwecken gedenken.
Stellt euch mal vor, da ist Paulus schon in Banden, er ist schon an einer Kette, seine Umstände sind schon widerlich, und zu diesen widerlichen Umständen hinzu sind noch einige Brüder da, die gedenken seinen Trübsalen noch mehr Trübsale hinzuzufügen. Es gibt also Geschwister, deren Lebensziel es war, Paulus Trübsale zu erwecken. Wie kann man in solchen widerlichen Umständen noch ein Leben mit Gewinn leben? Wenn äußere Umstände gegen uns sind, wenn manchmal auch Geschwister gegen uns sind, wie kann man dann noch sein Leben so einrichten, dass alles, was uns geschieht, zur Förderung des Evangeliums gerät? Da gibt es ein Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Und das sagt Paulus im Vers 20. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Da gibt es nur ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist Christus. Christus und noch einmal Christus. Wenn unser Leben Christus ist und wenn Christus der absolute Mittelpunkt und Höhepunkt unseres Lebens ist, wenn Christus selbst unser Leben wird und wenn wir ein Lebensziel haben, eine Erwartung, eine Lebenserwartung, eine Lebenshoffnung, während wir hier noch auf Erden sind, in nichts zu Schanden zu werden, sondern Christus hoch erhoben werden möchte an unserem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Und wenn wir das eine Ziel vor Augen haben und den einzigen Wunsch, Christus unser Leben zu leben, dann kann es sein, auch in äußerst schwierigen persönlichen Umständen, dass das, was uns betrifft, zur Förderung des Evangeliums gerät. Auch in Ketten, auch in üblen und widerlichen Umständen, in Situationen, die wirklich schwierig sind. Und liebe Geschwister, wir müssen uns auf ein solches Leben vorbereiten. Denn Paulus sagt, dass die letzten Zeiten schwierige Zeiten sein werden. Wir leben in einer schwierigeren Zeit als die Zeit, in der Paulus lebte, weil wir in der letzten Zeit leben. Und wir überall um uns herum und in uns drin solche üblen Einflüsse spüren, die uns in ein Leben hineinführen wollen, das nicht mehr zur Förderung des Evangeliums gerät. Frage: Wie sehr ist unser Leben zur Förderung des Evangeliums nützlich? Dient unser Leben zur Förderung des Evangeliums? Oder wie sehr wird das Evangelium durch mein Leben gefördert? Eine Frage, die sich jeder selbst stellen muss und die er beantworten muss vor dem Angesicht Gottes. Vielleicht, wenn das nicht der Fall ist, der Grund, weil vielleicht Christus noch nicht alles ist in unserem Leben. Paulus sagte, für mich ist das Leben Christus. Und Sterben ist ein Gewinn. Und wenn es nützlicher ist, noch hier zu bleiben, im Fleische, dann will ich hier bleiben, aber ich habe Lust abzuscheiden. Was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde von beiden bedrängt. Aber das Bleiben im Fleische, Vers 24, ist nötiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. So kann unser Leben zur Förderung des Evangeliums sein. Und ich möchte in diesem Punkt einfach herausstreichen, das Geheimnis so zu leben, das Geheimnis unserer persönlichen Situationen so auszunützen, ist Christus und Christus allein. Wenn Christus unser Leben ist, dann können wir auch in ganz miesen Umständen zur Förderung des Evangeliums leben. In Kapitel 2 schneidet Paulus dann ein anderes Thema an. Hier geht es um christliche Gemeinschaft. Und er beginnt im Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Hier geht es um christliche Gemeinschaft. Und was christliche Gemeinschaft betrifft, gibt es auch hier viele Nöte, die dazu führen wollen, dass die christliche Gemeinschaft nicht mehr zur Förderung des Evangeliums gerät. Dass unsere christliche Gemeinschaft mehr zur persönlichen Ermutigung und Erquickung da sein muss oder zur persönlichen Befriedigung als zur Förderung des Evangeliums. Wobei es gerade die christliche Gemeinschaft ist, die das Evangelium unerhört fördern kann. Die Leute angezogen werden, wenn die Jünger des Herrn Jesus Liebe haben untereinander. Und wie schwer diese Liebe zu verwirklichen ist, sehen wir hier schon in diesen ersten Versen. In den ersten Versen sehen wir dieses Wort immer, dass es irgend, wenn es irgend Ermunterung, wenn irgendeinen Trost, irgendeine Gemeinschaft, irgend innerliche Gefühl, dieses irgend sagt so irgendwo, ja, ein bisschen davon ist vielleicht vorhanden, ein bisschen, aber nicht genügend. Erfüllet meine Freude. Seid eins untereinander. In Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern auf das der anderen. Wie können wir jetzt in dieser Hinsicht zur Förderung des Evangeliums leben? Es ist nur dann möglich, wenn ein jeder von uns das Geheimnis christlicher Gemeinschaft entdeckt und dann auch verwirklicht. Und das Geheimnis, um das zu verwirklichen, ist Christus und Christus allein. Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher darin Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Und wenn diese Gesinnung nicht in uns ist, dann wird christliche Gemeinschaft nie möglich sein. Weil wir von Natur aus total Egoisten sind. Eigensüchtig, eigenwillig, sich selbst suchend. Und nur die Gesinnung Christi kann uns in die echte Demut hineinführen. Und echte Demut ist nicht Demut vor Gott, sondern ist Demut vor unseren Geschwistern. Und darum hat Gott uns auch Geschwister gegeben und uns zusammengeführt als Geschwister, damit wir Demut miteinander lernen und untereinander lernen. Dass wir die Gesinnung Christi lernen. Dass wir uns in dieser Gesinnung in der christlichen Gemeinschaft bewegen. Was war denn das für eine Gesinnung? Erstens einmal hat der Herr Jesus, Vers 6, es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Er hat seine Privilegien und seine Vorzüge nicht als etwas Unverzichtbares betrachtet. Er wusste, das ist kein Raub. Darauf kann ich auch verzichten, um meiner Geliebten willen. Er hat sich selbst dann, Vers 7, zu nichts gemacht. Und er hat sich selbst zu nichts gemacht, nicht irgendwie vor einem erhabenen Engel im Himmel oder vor seinem Gott und Vater, sondern er hat sich zu nichts gemacht vor uns Menschen. Und er hat sich gedemütigt vor uns Menschen. Wenn wir den Herrn Jesus betrachten in den Evangelien, wie er Knechtsgestalt annahm vor seinen Jüngern und ihnen wirklich diente und ihnen ein Vorbild war im Dienst. Und wie viel Geduld, dass er hatte mit diesen Jüngern. Und wie viel Vertrauen, dass er zu ihnen hatte. Und wie er ihnen gedient hat. Dann können wir wirklich sagen, er hat Knechtsgestalt angenommen. Und dann in Gleichheit der Menschen geworden, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte. Sich nicht auf dieselbe Stufe der Menschen setzte, sondern sogar sich unter die Menschen erniedrigte. Wenn wir den Herrn Jesus betrachten, wie er war, damals als man ihn gefangen nahm, wie er sich auslieferte wie ein Schaf, das zum Schlachthause geführt wird, wie er gehorsam war bis zum Tode, nicht bis zu einem bestimmten Punkt, sondern bis zum Tode, und sich selbst völlig aufgab, sich selbst völlig dahingab in dem Willen Gottes, ja zum Tode am Kreuze, und sich selbst starb um unseretwillen, dann sollen wir es lernen, in einer solchen Gesinnung zu wandeln untereinander. Und jeder den anderen höher achtend als sich selbst. Liebe Geschwister, wenn wir unser Leben mit Gewinn leben wollen, nicht nur was unsere persönlichen Umstände, unsere Ketten, unsere Situationen betrifft, sondern auch unsere christliche Gemeinschaft, wie hier im Kapitel 2, dann ist das Geheimnis Christus. Dann ist das Geheimnis die Gesinnung des Christus. Und in dieser Gesinnung sollen wir leben und wandeln. Wir sollen es lernen, geistliche Autoritäten über uns nicht nur zu akzeptieren, sondern sie auch zu suchen, damit wir uns ihnen unterordnen können. Und manchmal sogar uns unterordnen können, denen sogar, die uns Unrecht tun oder Unrechtes manchmal sogar von uns erwarten. Es gibt gewisse Situationen, wo das auch angebracht ist. Einfach, dass wir Demut lernen. Demut hat etwas zu tun mit unseren Geschwistern. Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder hast, den du siehst? Liebe Geschwister, gerade in der christlichen Gemeinschaft ist es doch auch so wichtig, dass wir es lernen. Erstens einmal aufrichtig zu sein untereinander, total ehrlich. Und zweitens, dass wir es lernen, Vertrauen zu haben zueinander. Und drittens, dass wir es lernen, uns wirklich vor dem anderen, vor unserem Bruder, vor unserer Schwester auch zu beugen. Und dann steht hier geschrieben, ein jeder suche das, was des anderen ist und nicht auf das Seinige sehend. Liebe Geschwister, wie der Herr Jesus die Bedürfnisse der anderen gesucht hat, gesehen hat, wie der Jesus die Bedürfnisse der verlorenen Schafe richtig gesehen hat, darunter gelitten hat, sich gebeugt hat und versucht hat, auf diese Bedürfnisse einzugehen, so sollen wir es auch tun. Wie oft sind wir doch einfach blind für die Nöte unserer Geschwister. Und wie oft mangelt es an christlichen Hirten, die Nöte in den Herzen der Geschwister erkennen und sie suchen und auf sie eingehen, wie es Christus auch getan hat. Unter Umständen mit einem persönlichen Opfer verbunden. Wir können im Bereich der christlichen Gemeinschaft nur dann ein gewinnbringendes Leben leben, wenn wir auf diese Art und Weise, mit dieser Gesinnung dem Herrn dienen. Ich möchte da noch einen anderen Aspekt beleuchten. Manchmal meint man, christliche Gesinnung und Demut wäre, irgendwelche Geschwister in der Gemeinde zu tolerieren und zu lieben, die Gemeinschaft wirklich kaputt machen. Das ist nicht der Fall. Da redet Paulus eine ganz andere Sprache an anderen Stellen. Da gibt es Stellen, die über Gemeindezucht reden, die über Ausschluss reden, die darüber reden, wenn jemand sektiererisch ist und sich nichts mehr sagen lässt und die Gemeinschaft der Christen, der Gemeinde zerstört, dass man einen solchen auch ausschließen muss. Und dass es nicht Mangel an Demut ist, wenn man jemanden ausschließt, der die Gemeinde zerstören will. Sondern das muss so sein. Wir müssen das nicht falsch verstehen. Demut heißt nicht das böse Dulden in der Gemeinde, das zerstörerische Dulden in der Gemeinde, sondern eben Demut heißt, sich selbst ans Kreuz nageln lassen. Und wenn christliche Leiter, Älteste in der Gemeinde, Gemeindezucht ausüben, dann kann das für sie selbst das Kreuz bedeuten. Wer das einmal gemacht hat als Gemeindeältester, weiß, was das bedeutet. Das Leiden, die Not, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen, den man lieb hat, den man gern hat, den man gerne anders sehen möchte. Zucht anzuwenden. Und dann die ganze Kritik der Geschwister auf sich nehmen, die diese Handlungen nicht verstehen können. Aber das ist auch ein Mittel um Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft zu verwirklichen. Liebe Geschwister, wir müssen die Gesinnung Jesu vor Augen haben. Die Gesinnung Jesu. So wie er gehandelt hat, so sollen wir auch handeln. Im Bereich der christlichen Gemeinschaft, ein Leben, Leben mit Gewinn. Habt ihr ein solches Lebensziel? Für mich ist das ein Lebensziel. Es gibt so viele Gemeinden, wo so viel Unordnung und Not ist. Und das ist in meinem Leben ein Ziel, ein christliches Ziel. Ich möchte in meinem Leben diese Dinge verwirklichen. In einer Gemeinde sein, wo christliche Gemeinschaft gelebt wird. Dafür lebe ich und dafür bin ich bereit, auch mich an ein Kreuz nageln zu lassen. Und wir müssen bereit sein, liebe Brüder und Schwestern, dass wir für diese Dinge kämpfen. Im persönlichen Bereich, aber auch im kollektiven Bereich, im gemeindemäßigen Bereich. Und wenn Christus unser Leben ist, unser Vorbild, dann wird er uns diese Freude schenken, diese Dinge zu verwirklichen. Im Kapitel 3 sehen wir einen anderen Aspekt, wie wir unser Leben mit Gewinn leben können. Und da wollen wir lesen, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Aber was irgend mehr Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Und dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christum ist, die Gerechtigkeit Gottes. Durch den Glauben. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und dann kommt der schöne Vers. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christo Jesu ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten ist, und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Hier sehen wir, wie Paulus ein Lebensziel hatte und wie er sein Leben mit Gewinn leben wollte. Und sein Gewinn war der Kampfpreis der Berufung Gottes in Christus Jesus. Und damit er dieses Leben mit Gewinn leben konnte, wusste er, dass er irgendetwas anderes loslassen muss. Nicht nur loslassen. Es als ein Hindernis anschauen musste. Das, was alles ihm persönlich irgend Gewinn werden konnte, Vers 7. Was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und Vers 8 sagt er es wieder, auf dass ich Christum gewinne. Das heißt nicht, dass er gläubig werden würde oder gläubiger werden würde. Er war schon gläubig, er war schon ein Kind Gottes, aber er wollte Christum mit Gewinn leben. Er wollte Christus gewinnen, er wollte sein Leben in Christus mit Gewinn leben. Das ist das, was Benedikt uns beibringen möchte mit dem Buch Josua. Dass wir das Land der Verheißungen, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das mit Gewinn, Leben einnehmen, dafür kämpfen. Dass wir all diese Reichtümer, diese schönen Dinge in Christus, die uns sind, die uns gehören, dass wir sie auch gewinnen. Dass wir sie auch leben. Und um das zu verwirklichen, müssen wir das, was uns Gewinn wäre, von der natürlichen Seite her, das müssen wir als einen Verlust achten. Weil wir so gescheit sind, möchten wir gerne beide Dinge für uns. Wir möchten ja gerne beide. Wir sagen, ich bin Christ, ich bin gläubig und da habe ich einmal den Herrn Jesus. Und auf der anderen Seite habe ich auch die Dinge, die mir Gewinn sein können, ganz persönlich, meine Ehre, meine Karriere, alles das, was mich verwirklichen könnte, auch in diesem Leben hier, all diese Gedanken, die wir so haben von Selbstverwirklichung und schönem Leben und persönlichem Gewinn und, materiell, familiär, persönlich, einfach alles. Und wir möchten das und das auch. Wir möchten das, was uns Gewinn ist und dann noch auf diesen Gewinn hinauf auch noch Christus. Und das wäre doch wirklich das totale Maximum, wenn wir alles haben könnten. Das Weltliche und das Geistliche, das Fleischliche und das Himmlische, alles. Und es gibt solche, die sagen, hier genieße ich noch so die weltlichen Dinge, weil im Himmel gibt es ja die nicht mehr. Und wenn ich dann in den Himmel gehe, dann genieße ich dann die himmlischen Dinge. Und so habe ich alles gewonnen. Und das ist eine Fehlkalkulation. Man muss eine Entscheidung treffen. Und Paulus hier legt die beiden Dinge auf die Waagschale. Was mir Gewinn ist, auf der einen Seite Christus, und was wir Gewinn ist in Christus auf der anderen Seite. Und er wägt die beiden Dinge ab. Und er weiß ganz genau, ich kann nur das eine oder das andere haben. Ich muss mich für eines der beiden Seiten entscheiden. Ich kann nicht leben für das, was mir Gewinn ist, und dazu noch meinen Christum zu gewinnen in meinem Leben. Das geht nicht. Ich muss eines der beiden aufgeben. Und darum hat er auch, was ihm persönlich Gewinn war, für Verlust geachtet. Er hat es für Dreck geachtet. Er hat es als ein Hindernis angeschaut in seinem Leben, weil es ihn davon abhalten könnte, Christum zu gewinnen. Christum zu gewinnen. Und wir müssen das lernen, liebe Geschwister. All die guten Dinge in unserem Leben können uns abhalten, Christum zu gewinnen. Alle guten, schönen Sachen dieses Lebens. Das wäre jetzt also das Land Basan vor dem Jordan. All die schönen, guten Dinge, wo wir unser Vieh lagern können. Und da ist so schön viel Weideland für unser Vieh und. Ah, oh, lasst uns hier sein. Und hier wollen wir das Leben genießen. Wir können das nicht. Wir sollen das nicht. Sondern wir sollen schauen, dass, wenn wir Christus gewinnen, unser Leben viel mehr ausgefüllt, viel reicher sein kann als alles andere. Schaut mal, wie Paulus hier die Erkenntnis Christi beschreibt. Vers 8. Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Vortrefflichkeit der Erkenntnis. Christum mehr und besser kennenzulernen ist vortrefflicher als alle Dinge dieser Welt zu verwirklichen und zu gewinnen. Wenn wir den Herrn Jesus immer mehr kennenlernen, was ist das in unserem Leben für ein Reichtum? Und wie können die Dinge dieses Lebens uns von dieser Erkenntnis abhalten? Wir können zwar gläubig sein, ewiges Leben haben, getauft. Wir können einmal in der Woche zur Versammlungsstunde gehen. Wir können das alles tun. Aber wenn wir dann trotzdem das suchen, was uns Gewinn ist, werden wir die Erkenntnis Christi Jesu in dieser Fülle nie genießen können. Hier auf Erden. Können wir nicht. Du kannst nicht beides haben. Und er hat alles eingebüßt, auf das ich Christum gewinne, in ihm erfunden werde, Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Er wollte mehr und mehr mit Christus in seiner Fülle hier leben und diese Fülle hier verwirklichen. Ist das ein Lebensziel von uns? Ist das dein Lebensziel? Ist das mein Lebensziel? Haben wir wirklich dieses eine Ziel, den Herrn Jesus besser kennenzulernen, in seiner Fülle uns zu verwirklichen? In seiner Fülle, in seinem Reichtum, in dem, was er ist, Christum wirklich gewinnen. Ist es unser Lebensziel, diesem nachzujagen? Er sagt es in Vers 12, ich jage ihm aber nach. Vers 14, ich jage das Ziel anschauen hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes. Nach oben in Christus. Ich jage diesen großen Ziel nach. Wie können wir unser Leben mit Gewinn leben als Christen? Nur auf diese Art und Weise. Und auch in Kapitel 3 gibt es ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist Christus. Christus und nichts anderes als Christus. Das ist so wunderbar. Kapitel 1 sehen wir seine persönlichen Umstände. Und er sagt, Christus ist mein Leben. Kapitel 2 sehen wir das gemeinschaftliche Leben, das gemeindemäßige Leben. Und wir sehen Christus als das Geheimnis unseres gemeinschaftlichen Lebens. Kapitel 3 sehen wir den persönlichen Gewinn, den persönlichen Gewinn. Und auch hier sagt Paulus, das Geheimnis ist Christus. Und Christus allein. Ist das nicht etwas Wunderbares? Dass Christus einfach alles werden will in unserem Leben. Und er sagt dann, ich bin von Christo Jesu ergriffen. Ich bin von ihm ergriffen. Wir wollen noch auf Kapitel 4 eingehen, ganz kurz. Hier sehen wir noch einen Aspekt. Vers 10. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, wiewohl ihr auch meiner gedachtet. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels halber sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben, in jedem und in allem bin ich unterwiesen. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Christus. Es geht hier um seine persönlichen Bedürfnisse. Mangel und Überfluss, Not und Sattheit. Auch was unsere persönlichen Bedürfnisse betrifft, können wir lernen, ein Leben mit Gewinn zu leben. Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Jeder von uns hat seine persönlichen Bedürfnisse. Und jeder von uns hat sie vielleicht an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle. Jeder von uns aber hat solche Bedürfnisse. Der eine hat mehr materielle Bedürfnisse, der andere hat mehr seelische Bedürfnisse, der dritte hat familiäre Bedürfnisse. Es gibt viele junge Geschwister, die sehnen sich nach einer christlichen Familie, nach einer eigenen Familie. Das sind persönliche, das sind Bedürfnisse, die richtig sind, die von Gott kommen. Und jetzt müssen wir lernen, so zu leben, dass unser Leben ein Gewinn ist, auch wenn diese persönlichen Bedürfnisse nicht immer gestillt werden. Paulus hatte auch seine Bedürfnisse. Und er hatte wenig Geschwister, die sich um seine Bedürfnisse kümmerten. Die Philipper und dann noch vielleicht eine Gemeinde nahmen seinen Bedürfnissen teil. Und es ging manchmal eine Zeit, Vers 10, bis wieder jemand auflebte, seiner zu gedenken. Und er hatte sicher auch Zeiten, wo niemand an seine Bedürfnisse dachte. Und er sagt, ich habe es gelernt, mich zu begnügen, zufrieden zu sein, so wie ich bin. Und er sagt es zweimal, ich habe gelernt. Vers 11, ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Dann sagt er es noch einmal im Vers 12, ich bin unterwiesen. Das heißt, ich habe gelernt, zweimal, ich habe es gelernt, so zu sein. Und auch was seine persönlichen Bedürfnisse betraf, hatte er ein Geheimnis. Und das Geheimnis, ein Leben von persönlichem Gewinn zu leben, von geistlichem Gewinn zu leben, das Geheimnis war wiederum Christus. Es war der, der ihn kräftigte. Wie schön ist doch dieser Vers. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wie schön ist dieser Vers. Was ist das für eine Überzeugung? Und so können wir ein Leben von geistlichem Gewinn leben. Auch was unsere Bedürfnisse betrifft. Auch wenn sie nicht sofort gestillt werden. Auch wenn man warten muss manchmal, bis der Herr vielleicht Geschwister gebraucht, um unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Vielleicht bis der Herr dir einen Lebenspartner schenkt. Vielleicht bis der Herr dir eine Arbeit gibt. Vielleicht bis der Herr dir irgendjemanden zur Seite setzt, der dich versteht, der deine Not lindern kann. Vielleicht hast du andere Bedürfnisse, persönliche. Jeder von uns hat welche, hat sie irgendwo in seinem Leben. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, sagt Paulus. Und er hat es gelernt durch den einen, der ihn kräftigte, nämlich Christus. Er hat nicht auf Menschen geschaut, nicht auf Menschen vertraut, nicht auf Menschen gebaut, nicht von Menschen Hilfe erwartet, die Menschen ihm nicht geben konnten. Er hat sie dankbar angenommen, wenn sie durch Geschwister zu ihm gelangte, aber er wusste, das Geheimnis meines Lebens, was meine persönlichen Bedürfnisse betrifft, ist Christus, der mich kräftigt. Und in diesem Sinn, wenn wir ein Leben in diesem Sinn leben können, dann wird in unserem Leben sicher auch Freude sein. Wir wollen noch lesen Vers Kapitel 1, Vers 18 am Schluss. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Ich freue mich. Und darüber werde ich mich auch freuen. Kapitel 2, Vers 2 haben wir schon gelesen, lesen es noch einmal. Erfüllet meine Freude. Vers 18. 2 Vers 18, so freue ich mich und freue mich mit euch allen, gleicherweise aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. 2 Vers 18, ja. Kapitel 3, Vers 1, übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Kapitel 4, Vers 10. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich wieder einmal aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Ich glaube, dass wir diese Freude in Christus nicht immer, nicht jede Stunde auf dieselbe Art und Weise erfahren können. Es ist nicht möglich. Aber ich glaube, dass wenn wir es lernen, ein Leben mit geistlichem Gewinn zu leben, dass das Evangelium durch unsere persönlichen Umstände gefördert wird, dass unser gemeindemäßiges Leben durch das Nachahmen des Vorbildes Christi gefördert wird, dass wenn wir es leben, aus dem Reichtum des Christus zu gewinnen für unser persönliches Leben, dass wir es lernen, was unsere Bedürfnisse betrifft, zufrieden zu sein, so wie der Herr uns führt. Wenn wir es lernen, aus Christus zu schöpfen, in all diesen Bereichen in unserem Leben, dann wird unser Leben nicht ein Leben ohne Freude sein. Ganz bestimmt nicht. Es wird nicht ein Leben voll Jauchzen und Jubelgeschrei sein, von morgen früh bis abends spät. Aber irgendetwas von dieser Freude im Herrn wird unser Herz kennenlernen. Und so wollen wir doch unser Leben einrichten, dass es Gewinn bringt. Liebe Geschwister, wir müssen das tun. Wir müssen unser Leben so einrichten, dass es Gewinn bringt. Das ist unsere Verantwortung, dem Evangelium so zu antworten. Und möge es doch der Herr schenken, dass der eine und der andere unter uns vielleicht sein ganzes Leben neu überdenkt. Und vielleicht kann es sein, dass diese Woche dazu gedient hat, unser Leben in Bahnen zu lenken, dass es wirklich Frucht bringt, Gewinn bringt, für uns selber, aber vor allem zur Ehre unseres Herrn.